NDR Kultur à la carte
mit Katja Weise und ich freue mich auf eine Stunde mit Amel Schwerk. Seit der Spielzeit 2019-20 gehört sie zum Ensemble des Schauspiels Hannover. Das ist ihr erstes festes Engagement nach dem Schauspielstudium, ebenfalls in Hannover. Begeistert hat sie die Kritikerinnen und Kritiker und das Publikum in den vergangenen Jahren unter anderem mit dem Solo Judas und als Peer Gynt. Am 17. Januar gibt es die nächste Premiere. Amel, schön, dass du da bist. Hallo.
Dankeschön. Hallo, ich freue mich sehr.
Du bist gerade in den Endproben für Asche von Elfriede Jelinek, uraufgeführt im April des vergangenen Jahres, muss man ja jetzt sagen, in München. Und jetzt erstaunlicherweise gleich mit zwei Premieren im Norden, einmal am Thalia Theater in Hamburg und am Schauspiel Hannover. Wie ist das für dich, wenn es so ganz allmählich auf die Premiere zugeht? Magst du das?
Ja, weil wir jetzt auch endlich auf der Bühne sind. Und das ist immer genial, weil man dann das Bühnenbild sieht und sich plötzlich in einem viel magischeren Raum befindet als auf der Probebühne, wo alles zwar hergerichtet ist, dass man damit umgehen kann, aber der Stil ist dann natürlich erst auf der Bühne da und die Magie entsteht dann da so plötzlich und ist immer aufregend für alle, jedes Mal wieder.
Das ist ja bei einem Text von Elfriede Jelinek auch immer noch was ganz Besonderes. Ich weiß nicht, ob ich jetzt richtig recherchiert habe. Ich glaube, das ist zum ersten Mal, dass du Jelinek spielst,
ja,
oder?
Ja, ja. Und ich habe auch davor noch nie was gesehen von ihr. Ich habe immer viel gehört über sie und ganz viele haben geschwärmt. Andere haben gesagt, oh, ich kann da nicht so richtig emotional oder sinnlich andocken. Ich finde sie schon auch, es ist sehr, sehr sperrig und man muss alle möglichen Schlupfwinkel finden oder Kurven oder sich einfach reinschmeißen, reinstürzen, um da einen eigenen Zugang zu finden, weil sie ja schon wahnsinnig speziell ist, finde ich, und so ihren eigenen Gedankenrhythmus hat. Und wo man, glaube ich, irgendwann die Entscheidung treffen muss, gut, jetzt bin ich so weit gegangen, wie ich gegangen bin, um das zu verstehen, was sie damit gesagt hat. Und jetzt muss ich meine eigene Fantasie walten lassen oder wir als Team. Und dann ist da ganz schön viel möglich. Das ist schon total toll. Das hatte ich auf dem Weg hierher auch gedacht. Ich hatte an der Volksbühne mal ein Stück von Polish gesehen, wo Martin Wuttke die ganze Zeit gerufen hat, wie kann man sagen, ich verstehe es nicht, aber ich fand's gut. Und da dachte ich, ja, genau so ist es. Und ehrlich gesagt mag ich das auch gerne, im Theater zu sitzen und zu denken, oh, ich verstehe es nicht, aber irgendwie finde ich es gut.
Zur Erklärung für alle, die jetzt keine Jelinek-Fachleute sind. Das Besondere an ihren Texten ist eben, dass es keine klassischen Theatertexte sind, sondern sie werden in der Regel beschrieben als Textgebirge oder auch Textflächen. Mhm. Das heißt, das sind über Seiten, in diesem Fall sind es jetzt 25, einfach Fließtexte, in denen es keine im Kern dramatische Handlung gibt und auch keine Charaktere. Das heißt, also die Regie und das Ensemble haben, das sagt die Literaturnobelpreisträgerin auch immer, alle Freiheiten. Also sie können ihre Figuren darin finden und ihre Geschichte erzählen. Welchen Weg ihr eingeschlagen habt, dazu gleich noch mehr. Wir wollen beginnen mit einem ersten Musikwunsch von dir, Spring One von Max Richter. Das ist eine Bearbeitung von dem Frühling von Antonio Vivaldi. Was verbindest du damit?
Das habe ich tatsächlich hier an meinem, war das mein erstes Stück? Nee, mein zweites Stück nach Platonow war hier in Hannover, Darkroom. Da hatte ich einen Monolog von einer Frau, die in einem Darkroom arbeitet oder dort viel war und der sehr viel um Sex Positivity ging und wie sie ihre eigene Haltung zu diesem sexuellen Raum beschreibt und wo ich dachte, okay, wie kriegt man diesen Text eigentlich dramaturgisch in eine Energie, die vielleicht sogar irgendwie sinnlich ist und auf einen Höhepunkt zutreibt, wo ich Lust hatte, das irgendwie auf eine Musik zu legen. Und dann dachte ich, ach, warum nehme ich nicht das, was vielleicht gefühlt am weitesten weg ist, und zwar einen klassischen Song, der aber trotzdem genauso dieses Getriebene so auslöst. Und dann habe ich diesen Text einmal genau auf diesen Song gesprochen und das hat sich sehr gut angeboten. Dann habe ich den genau bei den Vorstellungen immer darauf performt.
Spring One.
Daniel Ho, begleitet vom Konzerthaus Kammerorchester Berlin unter der Leitung von André de Ridder mit Spring One nach Vivaldi von Max Richter. NR Kultur à la carte. Mein Gast in dieser Stunde ist die Schauspielerin Amel Schwerk. Wir haben ja gerade schon drüber gesprochen. Du steckst mitten in den Endproben zu Asche von Elfriede Jelinek hier am Schauspiel Hannover. Das ist ein sehr persönlicher Text von ihr, in dem es zum einen um den Verlust ihres Mannes, ihres langjährigen Lebensgefährten geht, aber auch um den Verlust der Welt, den wir alle erleben, erleiden vor dem Hintergrund des Klimawandels. Das heißt, sie verbindet diese private Katastrophe mit der globalen. Und ich fand, als ich den Text gelesen habe, dass es in Teilen ein erstaunlich zarter Text auch ist. Mhm. Wir haben ja gerade schon gehört, das ist ein Weg in so ein Stück rein. Wie habt ihr jetzt euer Stück da drin gefunden? Also ihr seid die Regisseurin natürlich, Lilja Ruprecht, dann 5 Schauspielerinnen und Schauspieler plus noch ein Musiker. Mhm. Wie geht das? Hat sie euch quasi eine Fassung vorgeschlagen? Mhm. Lilja Ruprecht meine ich jetzt.
Ja, Lilja Ruprecht und Nora Kuhn haben die Fassung gemacht und haben darin eigentlich versucht, für uns 5 SpielerInnen jeweils Themen oder Schlagworte zu finden, die sich durchführen. Und Jelinek hat auch immer wieder bestimmte Dinge wiederholt in verschiedenen Formulierungen oder sogar in der gleichen Formulierung im Laufe des Textes. Das wurde dann jeweils einer Person zugeordnet oder sonst bestimmte Themen, die sich wiederfinden. Und im Endeffekt, da es ja keinerlei Situationen bei Jelinek gibt und auch keine durchführende Handlung oder Geschichte, kann man sich auch keinen Bogen von Anfang bis Ende bauen, wo man dann sagt, da ist dann der Einbruch und da geht's an die Emotionen, sondern man kann eigentlich nur versuchen, in größter Leichtigkeit und immer wieder mit Humor von Punkt zu springen. Und gleichzeitig sucht man ja nach einer Art von Haltung. Und ich würde sagen, ich verstehe den Text schon auch als eine Anklage an die Menschheit, wozu man die Welt oder Erde hat kommen lassen.
Welche Anzahl von Welten nehmen wir an? Wie viel habe allein ich schon verbraucht? Das ist ein Zitat aus dem Text. Um jetzt mal ganz konkret zu werden, wo sind wir denn? Also in welcher Situation treffen wir das Ensemble? Kann man das beschreiben?
Also an verschiedensten Orten. Wir wechseln da. Es gibt große Umbauten, die total Spaß machen. Also wir fangen an in einer Art Forschungsinstitut, was auch Hotellobby sein kann. Ein Ort der letzten überlebenden Menschen in einer Welt, die es so nicht mehr gibt. Es gibt Türen, die nach draußen führen. Man weiß nicht, was das draußen ist, was da noch existiert. Und wir gehen auch nie raus aus diesem Ort, sondern das endet mit einem Umbau. Vielleicht kann man das so schon sagen. Und dann entsteht die nächste Welt. Was sind die letzten Menschen versammelt an einem Ort, an dem sie vielleicht schon 100 oder 1000 Jahre sind, vielleicht auch erst seit ein paar Tagen?
Ist das ein Thema, bei dem du jetzt als Amel Schwerk direkt andocken konntest auch? Weil ich meine, es ist ja viel von Klimawandel die Rede. Wir spüren das allenthalben.
Ich finde, es ist gerade so wahnsinnig viel los in der Welt, dass es wie schwerfällt, meinem Gefühl einer bestimmten Sache zuzuordnen oder vielleicht auch Angst oder Zweifel oder Sorge. Aktuell beschäftigt mich das Politische noch mal mehr, wobei das ja auch wahnsinnig zusammenhängt. Aber absolut, ich glaube, es gibt jeden Tag klitzekleine Entscheidungen und dann noch größere Entscheidungen, wo ich mich immer wieder frage, okay, wie diszipliniert bin ich jetzt selbst in meiner eigenen Nachhaltigkeit? Und da schon irgendwie der Versuch, nicht in einer Hoffnungslosigkeit zu versinken und zu sagen, egal was auch immer das große Ganze ist, zumindest zu versuchen, das im Kleinen zu tun und dabei nicht zu verzagen. Ich habe einen Satz ganz zum Ende, wo ich sage, wir sind noch nicht tot, noch immer nicht, und können gehen, noch immer, wohin wir wollen. Nur wird es langsam etwas heiß hier unter den Sohlen. Und ich habe den Satz als erstes sehr zynisch begriffen, von wegen, wir Menschen, immer noch trampeln wir auf der Erde rum, sind noch nicht tot, machen, was wir wollen. Auch wenn es ein bisschen heiß wird, wir gehen trotzdem weiter. Und hatten aber Lilja und Irene Kugler, meine Kollegin, gesagt, naja, Vielleicht steckt in diesem Satz auch Hoffnung. Wir können immer noch gehen, wohin wir wollen. Und wir sind noch nicht tot. Wir können immer noch was machen. Und ihr spürt ja, es wird heiß unter unseren Sohlen. Doch, lasst es uns noch probieren.
Du hast noch eine Musik mitgebracht, Wonderful von Lian LaHavas. Begleitet dich die Musik schon länger? Oder hast du die auch hier in Hannover gefunden?
Nee, das war tatsächlich genau vor Hannover. Ich habe ja, bevor ich in Hannover studiert habe, in London studiert für ein Jahr in einer privaten Schule. Und da war ich zu Besuch, glaube ich, ein Jahr, nachdem ich in Hannover angefangen hatte und habe nochmal einen Schauspielworkshop bei Charles Forman gemacht und hatte einen Abend frei. Und eine Freundin hat gesagt, sie hat so Karten für ein Konzert. Da bin ich mitgegangen und habe dann ein Konzert von Lian LaHavas gehört. Und das hat mich total berührt und habe mir die CD damals gekauft. Und ja, ich finde es einfach eine wunderschöne Stimme und tolle Texte. Und dachte, das möchte ich gern teilen, weil diese Musik muss man kennen.
Did the world get a little bit colder? No wiser, just a little bit older. So slow we were bound to fall over. Oh. Did the heart grow a little bit harder? Too much, too late, too far, too gone. But wasn't it kind of wonderful? Wasn't it kind of wonderful, baby? Wasn't it kind of wonderful, wonderful?
Auch das ein Wunsch von Amel Schwerk. Und du hast das Lied auch selbst schon mal gesungen.
Ja, ein bisschen per Zufall, weil ich bei der, ich glaube, das war die Abo-Matinee für diese Spielzeit, da ist eine Kollegin krank geworden und dann wurde ich 2 Tage vorher gefragt, ob ich einspringen könnte und einen Song singen könnte. Und ich glaube, dann ist noch jemand krank geworden oder auf alle Fälle noch ein Lied ist auch ausgefallen, ob ich 2 singen könnte. Und dann gab es die Möglichkeit, dass ich sagen konnte, gut, aber dann will ich auswählen, welche. Und dann habe ich mir unter anderem den ausgewählt. Vielleicht auch über das, was wir vorhin geredet haben, von Hoffnung bezüglich Klimawandel und allem, ist das ein Lied, wo ich nicht höre, wasn't it kind of wonderful, sondern isn't it kind of wonderful oder Won't it be kind of wonderful? Kann man als sehr hoffnungsvoll nehmen, finde ich.
Ich kann dich jetzt wahrscheinlich nicht verlocken, das für uns auch mal kurz zu singen. Ne?
Ich bin noch ein bisschen heiser vom Wochenende, weil ich gerade krank war. Nee, lieber nicht.
Was ist Singen für dich?
Für mich ist das, ich baue das sehr oft ein.
Weil du hast in vielen Rollen ja auch gesungen.
Ja, also weil für mich eigentlich Theater ohne Musik finde ich uninteressant. Also für mich ist auch generell Musik etwas, womit ich viel arbeite. Was ich gelernt habe in London, wo man viel sinnlich, körperlich bestimmte Sachen erarbeitet über Musik, weil das einfach direkt an die Sinne geht natürlich. Und ich auch bestimmte Dinge abrufen kann über bestimmte Musik. Bei Hamlet beispielsweise habe ich bei der Ophelia, dachte ich, die muss unbedingt von Queen Bohemian Rhapsody Mama singen, weil es einfach der Text, ich habe den nochmal gehört, zufällig zu dem Zeitpunkt und dachte, das ist Ophelias Text. Mama, they've killed a man, put a gun against his head, pulled the trigger, now he's dead. Also es war der ganze Abschnitt ab Mama, war, dass ich dachte, der ist ja geschrieben für Ophelia. Eine Figur, die mir wahnsinnig schwer gefallen ist, weil die so viel hinnehmen muss, war das ein Moment, wo ich dachte, den will ich ihr geben.
Die Stimme ist ja das Instrument des Jahres 2025.
Aha.
Du setzt sie ja jetzt auf zwei verschiedene Weisen ein. Einmal sprechend, logischerweise, und einmal singend. Ist da für dich ein Unterschied zwischen diesen beiden Stimmen, also was die Pflege oder den Umgang angeht?
Also ganz pragmatisch warm machen tue ich mich eigentlich eher mit Singen als mit Sprechen. Und gleichzeitig vom Gefühl her auf der Bühne, im Sprechen fühle ich mich total souverän. Und das Singen muss ich auf eine bestimmte Art und Weise bearbeiten. Also es muss aus der Figur herauskommen, aus einer Situation herauskommen. Auf der Bühne als Figur fällt es mir viel, viel leichter zu singen als hier jetzt zum Beispiel so ad hoc. Oder auch bei dieser Abo-Matinee, wo ich so wahnsinnig aufgeregt war und das von früher kenne, dass dann meine Stimme auch immer so zittert. Das hat sich Gott sei Dank ein bisschen geändert, weil man ja auch übt und Selbstbewusstsein dazu gewinnt. Aber im Endeffekt kann ich das Singen dem Sprechen eigentlich nur gleich machen, indem ich genauso auch da mir überlege, weswegen singe ich das hier, was ich singe, mit was für einer Haltung oder was will ich damit? Und sobald mir das klar ist, ist es auch total egal, wenn ein Ton daneben geht oder wenn die Stimme bricht oder ich anfange zu weinen während eines Songs und dadurch sich das ganz anders anhört oder so, was ich bei Judas hatte zum Beispiel, dadurch sich ein Song natürlich total verändert. Aber wenn klar ist, wofür der Song da ist und es nicht einfach ein performtes Stück ist, dann fühle ich mich damit auch sehr wohl.
Judas ist ein Soloabend, ein Text von Lot Fekemans. Geht es um Verrat? Ich habe die Aufführung nicht gesehen, sondern nur das Video. Der Abend ist rausgekommen während der Corona-Pandemie. Das heißt, du konntest nicht direkt vor einem Publikum auftreten. Es gibt sehr viele Lieder in dieser Performance. Magst du das auch, wenn du so ganz alleine performst?
Zu dem Zeitpunkt, wo wir das gemacht hatten, hatte ich total Lust drauf. Und gleichzeitig haben wir das vor allen Dingen gewählt, weil ich super Lust hatte, mit Oliver Meyer zusammenzuarbeiten, dem
Regisseur.
Genau. Und mit noch anderen Freunden, Annabelle Gute hat das Kostüm gemacht, Vanessa Scarra die Bühne, und wir haben gesagt, wir wollen gern was zusammen machen. Und gleichzeitig hatte ich auch da eine Freirunde, nennt man das, also war nicht am Proben und dachte, nee, ich will unbedingt arbeiten, lass uns was machen. Und da habe ich total darauf gebrannt. Ich habe das Stück Judas dann ja relativ lang gespielt und wir hatten über 30 Vorstellungen damit. Als ich das dann gemacht habe, hatte das eine ganz interessante Entwicklung, dass ich eigentlich unsicherer wurde mit dem Stück, je länger ich das gespielt habe, was ich nur interessiert beobachten konnte und nichts gegen tun konnte. Trotzdem würde ich sagen, dass es im Laufe der Zeit an Qualität dazu gewonnen und nicht verloren hat. Aber es war ganz interessant, dass es mir mit der Zeit schwerer fiel, das alleine zu machen, als am Anfang, wo ich, glaube ich, voll dachte, Hauptsache spielen und gerne auch alleine mit großem Raum. Jetzt mittlerweile bin ich schon an einem Punkt, wo ich denke, das Tollste am Spielen ist auch das Zusammenspiel mit den KollegInnen und dem, was man gegenseitig bei sich auslöst. Und das musste ich mir bei Judas immer über die ZuschauerInnen holen und war dementsprechend wahnsinnig abhängig davon, ob es den Leuten gefällt oder nicht, ob sie mir zusprechen in ihrem Blick oder eigentlich zu verstehen geben, dass sie es gerade total doof finden oder schlafen, was oft vorkam.
Ach, wirklich?
Ja, ich glaube, weil es auch ein älteres Publikum oft war, weil es ja auch um den religiösen Aspekt ging. Und da gab es schon immer mal wieder Leute, die geschlafen haben. Was dann auch lustig war, weil es ja eine Stelle gab, wo ich dann jeden Einzelnen einmal in die Augen gucke und da konnte ich dann irgendwann mit Souveränität auch gut damit spielen und dafür sorgen, dass der Nachbar diese Person einmal bitte aufweckt für diese kurze Stelle und dann mache ich weiter. Also ich habe unglaublich viel dabei gelernt, über mit Situationen umzugehen.
Simple Song, Hashtag 3 von David Lang. Wenn du einverstanden bist, würde ich sagen, wir hören die Musik und danach verrätst du uns, warum dich damit so viel verbindet?
Ja.
You would never stop. I've got.
Simple Song, Hashtag 3 hier bei NDR Kultur à la carte mit Amel Schwerk. Und das war Sumi Jo, die wir da gehört haben, begleitet von Victoria Mullova und dem BBC Concert Orchestra London unter Terry Davis. So, Amel, jetzt musst du uns erzählen, was dich mit dieser Musik verbindet. Ist eine Filmmusik.
Genau, ich kenne diesen Song auch aus dem Film Youth. Obwohl ich mich sehr wenig an den Film erinnere, muss ich sagen, hat die gesamte Musik das in meine Lieblingsplaylist geschafft. Und das ist tatsächlich der Schlusssong von Judas gewesen. Für mich ein paar Töne tiefer. Und vielleicht, weil du gerade meintest, bei Judas geht's um Verrat. Und ich würde sagen, wenn ich an das Stück denke, geht's für mich um Liebe und um Anerkennung. Und um Bewunderung, also um einen Menschen, der einen anderen Menschen so bewundert und so liebt und so sehr an diesen anderen Menschen glaubt, dass er diesen Menschen in eine Situation reinwirft und sagt, ich weiß, das ist die schwierigste, schlimmste Situation für dich überhaupt, aber ich glaube, in der wirst du aufblühen, ich glaube, in der wirst du zum Großen werden. Und für Judas der größte Schock ist, dass das nicht passiert. I feel complete and I lose all control.
Ist das ein Zustand, den du auch suchst beim Spielen? Dich ganz zu fühlen und Kontrolle abzugeben in einem bestimmten Maße?
Ja, in einem bestimmten Maße. Weil ich glaube, für mich schon super wichtig ist, total vorbereitet zu sein und genau zu wissen, was ich tue. Um dann in dem Moment auf der Bühne sagen zu können, okay, jetzt kann ich mir vertrauen, ich habe das alles in mir. Jetzt lasse ich los, beziehungsweise pushe mich über die Grenze dahin, wo es unkomfortabel wird, wo ich verletzbar werde, wo ich persönlich als Amel auch mit angegriffen werde oder mich dabei zur Verfügung stelle. Und das kann ich aber nur tun, wenn ich davor all die Arbeit geleistet habe.
Du bist ja eine Schauspielerin, die sich sehr rein wirft in die Rollen und hast dafür ja auch schon einige Preise bekommen, unter anderem den Therese-Giese-Preis für Peer Gynt und deine damalige Laudatorin Viktoria Trautmannsdorff, Schauspielerin am Thalia-Theater, auch, wie ich finde, eine ganz wunderbare Schauspielerin, hat dich da unter anderem beschrieben als radikal, leidenschaftlich, klug, großherzig und zugleich sehr humorvoll. Hast du dich da gesehen gefühlt in dem Moment?
Ich habe mich unglaublich geschmeichelt gefühlt. Also dieser Preis kam auch aus dem Nichts. Ich habe da eine Mail bekommen und dachte, das wäre Spam, weil ich dachte, sowas kann ja nicht sein. Und dann auch von einer so erfahrenen und tollen Kollegin, sag ich mal, diesen Preis zu bekommen und überhaupt gesehen zu werden. Man weiß ja nicht, wer im Publikum sitzt. Das war echt auch eine große Herausforderung, weil Peer Gynt sich so an der Grenze bewegt und sich immer wieder auch selbst verliert und dann wiederfindet. Und ich hatte das dafür das erste Mal gelesen, ich habe das davor gar nicht gelesen gehabt, dachte ich so, wenn man sagt, schreib ein Theaterstück, was nur auf der Bühne gespielt werden kann, weil es muss Theater daraus werden, dachte ich so, das ist Peer Gynt. Es geht um Fantasie, es geht darum, Welten zu bauen, in die man sich vielleicht flüchten kann, weil das eigene Leben nicht reicht oder das eigene Leben einen unglücklich macht und gleichzeitig auch etwas Realität werden zu lassen, was aus der eigenen Fantasie entspringt. Also für mich der Inbegriff von Theater eigentlich. Und gleichzeitig dabei so genau auf Messerschneide von sich selbst verlieren und sich selbst finden. Im Verlorensein. Sich finden im Verlorensein, so vielleicht.
Ja, wir brechen immer wieder neu auf mit dir zu diesen verschiedenen Suchen. Und am Ende ist da Peer, es gibt ja dieses berühmte Zitat von den vielen Häuten der Zwiebel. Und am Ende ist da nichts.
Ich finde das noch im Endmonolog noch viel, oder hat mich noch viel mehr bewegt, da wo er sagt, man wird einen Grabstein für mich herrichten, ich kann den Text leider gerade nicht genau, aber es wird ein Grab geben und auf dem steht, hier liegt niemand begraben. Dass man das über sich selbst sagen kann, dass es da so eine Enttäuschung über sich selbst gibt oder so eine Angst, keine Identität gefunden zu haben, das ist wahnsinnig traurig, finde ich.
Hat es für dich je eine Rolle gespielt, dass das ein Mann ist? vom Text her?
Nee. Also und trotzdem habe ich Per Gynt gespielt. Ich habe nicht, wie mein Kollege mal scherzhaft gesagt hat, Petra Gynt gespielt, sondern es war Per Gynt. Es gibt auch, ich glaube, weil für Lilly auch so wichtig war, die Auseinandersetzung mit dem Männlichen und Weiblichen in ihm. Also, dass es ja auch Szenen gibt, wo ich sehr probiert habe, eine gewisse Art von Männlichkeit zu finden, weil Per Gynt das auch versucht, in sich zu finden. Wo ist der Mann in ihm? Was ist das Männliche? Oder was ist nur ein Zitat oder eine Persiflage von Männlichkeit? Nach dem Weiblichen habe ich nicht gesucht. Erstens, weil ich es ja, ich bin ja weiblich, aber auch, weil das dann vielleicht eher für mich zu finden war in einer gewissen Sinnlichkeit oder Verführung. Also vielleicht eher, er war ein Mix aus weiblichen und männlichen Anteilen. Darum war diese Frage, kam die vielleicht kurz auf am Anfang und dann aber war sie weg.
Du's, Clara Isée, auch schon mal gesungen?
Nee, ganz, ganz oft gehört.
Toi qui crois que je suis douce, respecte quand je te repousse, car les jours où l'ennui me course, moi je sens la mort à mes trousses. Tu penses que je suis sage, je maîtrise les mirages, j'arrive à te cacher ma rage, je veux t'épargner mes naufrages. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur. Tu parles de ma résilience, mais tu ignores combien je pense que la colère et l'arrogance nous soignent autant que le silence. Toi qui crois que je maîtrise ma vie, je la déréalise. Et quand la peur me paralyse, je chante et j'éloigne la crise. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur, tu aurais peur. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, la tendresse est mon guide, mais elle opère en terre aride. Ceux qui m'aiment ont le cœur solide et l'amour des choses candides. Si la mesure nous fatigue, à se sauver on est rapide. Nos chevaux on les débride et on s'élance dans le vide. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines,
Clara Isée mit Du's. Auch das ein Wunsch von dir. Amel, du hast gerade gesagt, der Text ist dir so wichtig. Was ist für dich die zentrale Botschaft? Kann man das so sagen, fragen?
Also ich habe den ganz viel jetzt auf dem Fahrrad auf dem Weg zur Probe gehört. Und als ich dann den Text verstanden habe, dachte ich, es ist ja das Gegenteil von dem, wie sich diese Stimme anhört und wie sie das auch gestaltet mit dieser, also ich meine, Du's, dieser Weichheit, dieser Sanftheit. Und dann zu singen, wenn du den Hass, was jetzt im Deutschen ein sehr schreckliches Wort ist, finde ich, belegt mit ganz vielen Sachen, aber lassen wir es einmal in dieser französischen Welt. Wenn du den Hass in mir kennen würdest, hättest du Angst. Und wenn du um die Bestie wüsstest, die in mir ist, dann hättest du auch Angst. Und ich finde, das gepaart mit dieser Stimme, finde ich, ist einfach genial.
Ich möchte jetzt mit dir mal ganz an Anfang gehen, Amel. Du bist so eine Vollblut-Schauspielerin. Warst du das schon immer? Oder anders gefragt, wann wusstest du, dass der Weg für dich der auf die Bühne ist?
Also ich sag mal, Blut geleckt habe ich mit 16, als ich in der Schweiz mit meiner Mutter, über Schauspiel habe ich am allermeisten von meiner Mutter gelernt. Die ist Schauspielcoach und auch Schauspielerin. Damit bin ich auch aufgewachsen, mit Schauspielunterricht bei uns zu Hause oder Theaterstücken oder so. Und die hat einen Workshop gegeben, als ich 16 war. Und da war ich gerade für ein Jahr im Ausland gewesen, in Neuseeland. Und dann musste sie in die Schweiz. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann komme ich mit, damit ich nicht nach einem Jahr Ausland wiederkomme und wir uns sofort nicht sehen. Und dann habe ich da sozusagen als Praktikantin mitgemacht und habe Fotos gemacht und aber auch ein bisschen mitgemacht. Und ihr Kollege und Workshop-Partner Giles Foreman, bei dem ich dann später auch eine Ausbildung in Paris und in London gemacht habe, also die haben zusammen diesen Workshop gegeben und beide unterrichten eigentlich Method Acting, was ja immer ein großer Begriff ist, über den viele Leute Bescheid zu wissen scheinen.
Was genau heißt das für dich?
Für mich heißt es eigentlich, eine Methode zu haben, wie man an eine Figur herangeht, also eigentlich analytisch, und dann zu suchen, wo sind die Gemeinsamkeiten, die ich mit der Figur habe, und wo kann ich etwas in mir aufmachen, damit meine Figur eine Wahrhaftigkeit bekommt. Das heißt, für mich ist absolut der Grundsatz, mich als Person zu benutzen für das, was ich spiele, und da keine Grenze zu ziehen. Genau, und da habe ich den ersten Workshop gemacht und fand das so toll. Und zu merken, wie es sich anfühlt, wenn man sich in was reinschmeißt, wo man denkt, das wird so peinlich und ich werde mich so schämen, und es dann trotzdem zu machen und darin komplett aufzugehen und zu merken, ach krass, ich habe gerade eine Grenze überwunden, ich habe gerade das Gefühl, ich könnte alles machen. Und aus so einer Art von Freiheit dann in eine Figur reinzugehen, das war für mich ein Gefühl, wo ich so dachte, alles, was ich habe, alles, was ich bin, ist wertvoll. Weil so Schulzeit, Teenager-Jahre und so, das ist ja schon eine schwierige Zeit für viele Menschen und für mich auch. Und dann habe ich gemerkt, ach, hier ist alles, was ich bin laut, ich bin groß, ich nehme viel Raum ein, ich bin super stark, ich bin oft größer als die Jungs in meinem Alter, ich bin nicht dünn, ich bin nicht zart. All das war plötzlich mein Pfund oder die Attribute, die ich hatte, die ich verwenden konnte. Ich konnte das alles in Kunst umwandeln. Und da dachte ich so, ja, ist ja unglaublich. Das heißt, alles, was ich ab jetzt erleben werde, wird nur meine Geschichten speisen, die ich erzählen werde können. Und dann mit 18 war ich nochmal in Paris für ein Au-pair und da habe ich dann nochmal Unterricht bei dem Giles Foreman genommen. Bin von dort aus dann nach London und immer die weiterführenden Gespräche mit meiner Mutter über Filme, über Menschen. Eigentlich darüber hat es angefangen. Dazu der Versuch, Menschen zu verstehen, Situationen zu verstehen, die man erlebt hat, Beziehungen zu verstehen. Das ist für mich alles Teil des Schauspiels und das war es auch so super spannend.
Wie war dann das Studium hier an der Hochschule in Hannover?
Ganz anders als in London. Mhm. In London war es so ein bisschen Drill und auch da ist die Grenze, da musst du rüber und irgendwie alles entblättern. Und ich würde sagen, in Hannover habe ich dann gelernt, das selbstständig hinzukriegen. Also zu sagen, wie komme ich da selbst hin? In Hannover habe ich dann die Freude vor allen Dingen am Theater bekommen, weil das Method Acting schon eher aus der Filmrichtung kommt, aus dem realistischen Spiel. Und im Theater ist ja alles möglich.
War dann für dich auch klar, dass du als erstes in Theaterengagement gehen möchtest? Also hier Hannover am Schauspiel ist ja das erste Festengagement jetzt auch nach der Schauspielschule.
Ja, ich glaube auch, weil der Weg irgendwie so auch läuft nach der Schauspielschule, aber auch, weil ich liebe es, in einem Ensemble zu sein. Ich liebe es, so eine Ensemblefamilie zu haben und auch kontinuierlich zu arbeiten und mit verschiedenen RegisseurInnen. Und darum war für mich ein riesengroßer Wunsch, ins Festengagement zu gehen. Und mit Sonja Anders und Nora Kuhn und dem gesamten Team, muss ich sagen, hatte ich natürlich auch wahnsinnig Glück, sofort an ein Haus zu kommen, was sich politisch positioniert, was extrem Wert auf starke und komplexe Frauenrollen legt, was an Diversität interessiert ist. Also ich bin auch ganz schön verwöhnt, jetzt merke ich, ja, schätze ich sehr, dass ich diese Möglichkeit hier hatte.
Es geht im Sommer zu Ende, darüber dann gleich noch nach der jetzt letzten Musik von Björk. Jetzt bin ich nicht ganz sicher, ob ich es richtig ausspreche, Yoga. Warum wolltest du das jetzt hören?
Weil das tatsächlich ein Song ist, den ich für ein paar Figuren schon benutzt habe. Ich finde, das findet sich in diesem Musikstück eine Stärke und Leidenschaft und wie eine Unerbittlichkeit. Und das hat mir unglaublich geholfen, mich auf bestimmte Figuren vorzubereiten, weil das sofort in mir was auslöst oder was frei oder aufmacht.
These accidents that happen follow the dot. Coincidence makes sense only with you. You don't have to speak, I feel. Emotional landscapes, they puzzle me. The riddle gets solved and you push me up to this state of emergency. How beautiful to be state of emergency is where I want to be. You see what's inside of me. Every nerve that hurts, you heal deep inside of me. Ooh, you don't have to speak, I feel.
Mit der Schauspielerin Amel Schwerk und das gerade war Björk. Eine Urgewalt, könnte man sagen, die da über einen hereinbricht. Du hast gerade schon gesagt, Amel, was für ein Geschenk das für dich war, nach der Schauspielschule hier am Schauspiel Hannover ins Festengagement gehen zu können. Sonja Anders hat dich damals geholt, also 1920, seitdem ist sie hier Intendantin gekommen mit ihrer Chefdramaturgin Nora Kuhn. Beide wechseln dann ja im Sommer ans Thalia-Theater und haben hier in Hannover, wie du es gerade auch gesagt hast, ein Ensemble aufgebaut, das sehr stark eben auch auf Frauen setzt. Es sind genauso viele Frauen, glaube ich, wie Männer im Ensemble. Das ist in vielen klassisch noch anders, weil es mehr Männerrollen gibt in den Stücken im Regelfall. Auch das Thema Diversität wird groß geschrieben. Man hat hier viele Stücke gesehen, auch wo, so wie jetzt bei dir im Falle von Peer Gynt, Frauen Männerrollen gespielt haben und auch umgekehrt. Was ist das Wichtigste für dich, was du mitgenommen hast? Kannst du das überhaupt schon sagen?
Also ich glaube, vielleicht nochmal eine Stärkung des Gedankens, dass wir als KünstlerInnen, als SchauspielerInnen unglaublich Glück haben, einen Beruf zu machen, der uns so viel Freude bereitet und wo wir so viel über die Welt lernen. Und dass damit einher aber eine Riesenverantwortung geht. Einerseits finde ich, dass man sich positionieren muss für Offenheit, für Diversität, für Neugier am Menschen, für das Verstehen am Menschen. Und andererseits im Spiel würde ich sagen, ganz praktisch auch, dass es meine Verantwortung ist, mich auf der Bühne verletzbar zu machen und somit etwas zu zeigen, was man vielleicht so im Alltag nicht zu sehen bekommt, dass es etwas gibt, wo man andocken kann und sagen kann, ah, da versteht mich jemand oder ah, da ist etwas, was ich verstehe oder wo ich mich gesehen fühle. Und was ich auch an Sonja so toll finde und womit sie uns aber auch ganz schön gefordert hat, ist, dass sie uns auch viel Verantwortung gegeben hat oder zugelassen hat, dass wir sie uns nehmen oder sogar gefordert hat, dass wir sie uns nehmen. In der Positionierung und auch in einem Erkämpfen von Dingen, die uns wichtig sind. Also ich war Ensemblesprecherin eine Zeit lang. Dann haben wir die Aktion 40.000 mit den Abgeordneten gemacht, organisiert, wo wir mit den Abgeordneten aus dem Landtag gesprochen haben, um ihnen von unserem Beruf zu erzählen. Natürlich wegen Finanzen, wie es so ist in unserer Welt. Und dass das immer möglich war, beziehungsweise auch nötig und notwendig war. Und ich glaube auch, dass das unsere Verantwortung ist. Und dafür muss es aber natürlich auch eine Intendanz geben, die das zulässt oder sogar bestärkt. Und da gab es in Sonja und Nora für mich zwei Frauen, die das sehr gepusht haben oder das ganze Dramaturgie-Team eigentlich.
Ich habe es ja gerade schon gesagt, die beiden gehen ans Thalia-Theater im Sommer. Wo gehst du hin?
Aber bis zum letzten Moment weiß man es ja nie so ganz genau. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es ganz plötzliche Entscheidungen in diesem Beruf gibt oder plötzliche Möglichkeiten, die sich aus dem Nichts ergeben. Aktuell sieht es für mich so aus, dass ich nach Berlin ziehe, zurück zu meiner Familie.
Du kommst aus Berlin?
Genau, dort bin ich aufgewachsen und mit 18 heilfroh geflüchtet aus dieser Stadt, die sich doch sehr auf einen draufsetzt. Und jetzt aber mit einem gewissen Selbstbewusstsein und vielleicht auch einer klareren Identität, sage ich mal, habe ich große Lust, dorthin zurückzugehen und würde wahnsinnig gerne natürlich Film machen, aber das ist natürlich nichts, was man planen kann, sondern darauf hoffe ich nur und gebe dem etwas mehr eine Chance durch das Freischaffendsein und möchte aber natürlich auch unbedingt weiterhin regelmäßig Theater machen und für ein, zwei, drei Jahre wird das der Versuch sein, beidem einen Raum zu geben und auch Radio, das habe ich ja auch hier am NDR ein bisschen gemacht und am Deutschlandfunk auch. Und dann zieht es mich aber schon sicherlich bestimmt wieder ins feste Engagement, weil ich schon auch sehr gerne mit einer Ensemblefamilie zusammen bin. Aber genau, fürs Erste ist das der Plan oder der Versuch, der mich auch ein bisschen gruselt. Aber ich probiere da voller Zuversicht und irgendwie offen drauf zuzugehen, was auch immer da kommen mag.
Alles Gute dafür, ganz viel Glück.
Danke.
Und ich wünsche mir noch viele mitreißende Auftritte von dir, wo dann auch immer. Den nächsten wird es auf jeden Fall geben am 17. Januar. Da ist Premiere in Hannover von Asche, dem Jelinek-Stück, über das wir am Anfang schon gesprochen haben. Ich weiß, ich darf dir dafür jetzt nicht toi 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 wünschen, beziehungsweise du darfst dich da nicht bedanken. Insofern wünsche ich euch eine gute Premiere und bin gespannt, wohin es dich treiben wird und was du machen wirst. Dankeschön.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Das war NDR Kultur à la carte. Mein Name ist Katja Weise und Sie können die Sendung natürlich wie immer auch hören unter ndr.de/kultur oder in der ARD Audiothek.